Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. In der kommenden Stunde geht es um Tanz, um modernen Tanz und auch darum, welche Rolle eigentlich das Alter spielt. Wir haben heute nämlich Katharina Sehner zu Gast. Sie ist aktive Tänzerin, Choreografin, Performerin, Tanzpädagogin und extra aus Köln nach Berlin zu uns angereist. Herzlich willkommen, Frau Sehner.
Guten Morgen, Frau Führer, und danke für die Einladung.
Sie sind, ich habe es gelesen, man glaubt es nicht, wenn man sie erlebt und sieht, 88 Jahre alt. Und das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich, dass jemand mit 88 noch professionell tanzt oder überhaupt berufstätig ist. Finden Sie es eigentlich auch ungewöhnlich?
Eigentlich nicht. Ich bin zwar immer verwundert, wie gut es noch geht. Und solange es eben gut geht, werde ich es auch machen.
Also ich meine, weil der Körper wird ja unbeweglicher im Alter, oder? Oder Ihrer nicht?
Ja, er verliert etwas seine Flexibilität. Aber das Wissen um den Gebrauch von Muskeln, und die Muskeln sind ja alle noch da. Wenn die Gelenke etwa verschleißen oder, wie gesagt, die Wirbelsäule etwas steifer wird, ist das ja noch kein Hinderungsgrund, aufzuhören zu tanzen. Man tanzt halt mit den Gegebenheiten, die eben im Jetzt-Zustand möglich sind. Und wenn man das 100% macht, kommt das dann auch an oder ist dann auch befriedigend, weil man ja seine Möglichkeiten so weit wie möglich ausgeschöpft hat.
Und die Muskeln sind alle noch da, weil sie täglich tanzen.
Ja.
Vorbildlich. Unter Ballett können sich die meisten Menschen ja etwas vorstellen. Bei modernem Tanz werden sie schon weniger. Manche haben von Pina Bausch gehört, sie oder ihre Stücke auch gesehen. Aber vielen, glaube ich, bleibt der zeitgenössische Tanz doch dunkel. Katharina Sehner kann Licht in dieses Dunkel bringen, hoffe ich. Frau Sehner, was ist denn der Unterschied zwischen diesem klassischen Tanz mit Tütü und Pirouette und modernem Tanz?
Naja, der Unterschied ist erstmal, dass es im modernen Tanz keine Pirouette gibt und kein Tütü. Sondern, also in der alten Form, wo ich in der Ausbildung war, waren eben die modernen Tänzer die Barfußtänzer. Und es gab nur ein Trikot und eventuell einen langen Rock bei Wiegmann in der Ausbildung.
Und sind die Bewegungen auch anders?
Die Bewegungen sind auch anders, weil zur damaligen Zeit lag der Schwerpunkt beim Modernen auf der Beweglichkeit des Oberkörpers und des Rumpfes und der Arme, und aber nicht so sehr auf den Beinen, was ja im klassischen Ballett viel benutzt wird.
Ja.
Und auch der Rumpf durch den Spitzentanz sehr gehalten werden musste, um die Balance eben zu bekommen. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, kann man jetzt schon fast sagen, auch total gewandelt, weil sehr viele moderne Elemente natürlich jetzt in das klassische Ballett eingeflossen sind. Und deshalb spricht man heute eigentlich mehr von modernem Ballett, aha, weil es wirklich ineinander sich gegenseitig beeinflusst hat. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass die modernen Tänzer nicht ihre Beine heben konnten. Ne?
Also das ja, es gibt ja so ein Vorurteil, nicht? Das klassische Ballett, das ist richtig artistisch und schwierig.
Ja,
und
ja.
Moderner Tanz, das sind so kleine Bewegungen.
Eben, deshalb gab es früher eben richtig die zwei Lager. Na, auf der einen Seite die Balletttänzer und auf der anderen Seite die modernen Tänzer. Ne? Hm. Und jeder fand den anderen irgendwie nicht so gut. Ne?
Die klassischen Ballette, die erzählen ja eine Handlung, also eine Geschichte. Also ganz berühmt Dornröschen, Schwansee oder auch Giselle. Wie ist denn das, Frau Sehner, Sie machen ja auch Choreografien. Erzählen Sie auch eine Geschichte mit Ihren Choreografien?
Nein, eigentlich, also kein Inhalt in dem Sinne. Was im modernen Tanz eigentlich immer die Quelle für die Choreografie oder die Entwicklung von Bewegung war, waren so innere Zustände. Was entsteht im Körper an vielleicht Wünschen und Aufregung oder Ereignisse wirken nach? Und dann versucht man, diese Stimmung, die man da empfunden hat, dafür entsprechende Bewegungsformen zu finden, die dieser Stimmung nachkommen. Mhm. Und dann entwickelt sich aus einer einmal gefundenen Bewegungssequenz durch die Körperlogik einfach jede Bewegung weiter daraus. Und dadurch entsteht dann eben ein Tanz.
Sie haben ja viel als Solotänzerin gearbeitet. Und ich stelle mir das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so beängstigend vor. Da ist dann ein Mensch ganz alleine auf der Bühne, tanzt, also man sieht den Körper, alles. Und dann sitzt da so eine große Gruppe, das Publikum. Was ist denn für Sie das Attraktive an so einem Soloauftritt?
Naja, am Anfang basierte der moderne Tanz oder wurde gezeigt ausschließlich von Solotänzern. Es gab erstmal gar keine Gruppe für modernen. Und wie wir geschult worden sind, sind wir auch gleich schon in diesen choreografischen Prozess mit geschult worden. Und da es eben immer um individuelle Umsetzungen gab, blieb das natürlich auch immer bei derjenigen Person. Ne? Mhm. Und dadurch entstanden halt die Tänze. Und auf der Bühne zu stehen, als Tänzer ist man da in einer ganz anderen Realität. Man schaut da zwar in einen leeren Raum und der ist ja auch dunkel, man sieht nicht unbedingt die Leute, aber da man gelernt hat, die Bewegungen im Raum zu spüren, gehen die Bewegungen einfach über die Bühne hinaus in die Weite. Und die Weite ist halt zwar dunkel, aber nicht fremd irgendwie, weil man durch die Bewegung da hineingeleitet wird, sage ich jetzt mal. Obwohl die Bewegung auf der Bühne aufhört, ne? Aber ja, durch ihre Intensität oder Energie geht die weiter in den Raum und öffnet diesen Raum auch für den Tänzer. Und man fühlt sich eigentlich auf der Bühne wie zu Hause.
Wie entwickeln Sie denn eine Choreografie für sich selbst? Also ich versuche mir gerade vorzustellen, da ist ein Gefühl, Sie wollen dem Ausdruck geben. Filmen Sie sich, also um sozusagen zu überprüfen, ob das tatsächlich so wirkt, wie Sie sich das erhoffen, oder bleibt das alles, kommt es von innen alleine?
Also am Anfang kommt es schon von innen alleine. Mit dem sich filmen, das war überhaupt nicht üblich. Ja, das ist ja jetzt erst so aufgekommen irgendwie.
Ja, jetzt ist es ganz leicht. Ne? Ja.
Wir hatten auch in der Ausbildung im Studio keinen Spiegel, sondern nur das eigene Gefühl, ob die richtig ist. Und der Lehrer natürlich, der dann korrigiert hat.
Ja,
ne?
Ja.
Aber so hat sich ein eigenes Körpergefühl besser entwickelt, als wenn ich vor dem Spiegel stehe und mich selber nachmache eigentlich.
Mhm. Ne?
So wie der Lehrer auch selten vorgemacht hat, damit man eben nicht nachahmt eine Bewegung, sondern zu sich selber findet in dem, was man macht und dann auch das Gefühl entwickelt, fühlt sich das richtig an oder nicht.
Ja. Tanzen Sie zu Musik?
Ja und nein, je nachdem, wie es sich ergibt. Beides ist möglich, ne? Weil der Tanz hat ja oder die Bewegung hat ja auch ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Dynamik. Und wenn ich eine Musik benutze, dann ist es eigentlich nur, um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, aber nicht, um auf die Musik zu tanzen. Mhm. Also nicht die Musik interpretieren, sondern höchstens als einen Dialogpartner empfinden. Kann auch ganz unterschiedlich sein. Wenn ich im Dreivierteltakt tanze und die Musik im Viervierteltakt, dann ist das kein Widerspruch. Ne? Weil sich erst sozusagen außerhalb der Bühne Musik und Tanz, die vielleicht konträr laufen, zu einer Einheit bilden für den Zuschauer.
Deutschland von Kultur im Gespräch mit der Tänzerin Katharine Sehnert, geboren 1937 in Erfurt. Frau Sehnert, ich nehme mal an, jemand, die wie sie ihr Leben lang mit Tanz verbracht hat, dass sie auch schon als ein, wie soll ich sagen, ein musisches Kind waren.
Also vielleicht lagen da schon musische Anlagen, aber mit Tanz hatten die nichts zu tun. Ich wollte nie Tänzerin werden.
Aha, was wollten Sie denn werden?
Sängerin.
Sängerin.
Ja, im Elternhaus lag der Schwerpunkt auf Musik. Also die Männer, also mein Vater, mein Großvater, Männergesangverein und so weiter. Mein Großvater spielte Klavier und er hatte eins von diesen seltenen Walzenklavieren, die große Werke spielten und ich konnte stundenlang daneben sitzen, zuhören und war fasziniert von dem Mysterium, dass die Tasten von alleine runtergingen dabei. Und da konnte ich mich, diesen Bewegungen von diesen Tasten, das war also ganz fantastisch. Wir hatten auch Hauskonzerte und ich wurde auch immer mit in die Oper, ins Theater genommen. Und das stand für mich schon sehr früh fest, Theater muss es sein.
Ah, okay.
Mhm. Auf jeden Fall.
Die Sparte aber, vielleicht noch nicht so genau.
Ja, aber wie das damals so üblich war, die Kinder kriegten Klavierunterricht und ich ging auch in die rhythmisch-tänzerische Gymnastik. Und schon sehr früh eigentlich. Und einmal wurde ein Versuch gestartet, weil ich sehr bewegungsfreudig auch war, dass das Kind doch bitte ein Ballett machen sollte. Ballett war aber immer angeschlossen, also Kinderballett, an das Theater. Mhm. Und bei einem Besuch da im Theater bin ich nur bis zur Treppe gekommen. Und als ich die Ballettmeisterin gesehen habe, habe ich Kehrtwendung gemacht und wieder nach Hause.
Warum?
Weil sie war so furchterregend in ihrer Strenge. Also das dachte ich, nein, das tue ich mir nicht an.
Okay. Ja, es gibt so Bilder, nicht, wo die Haare so ganz streng,
ja, streng
Knoten.
Gescheitelt, Knoten, schwarz bis unter das Kinn, bis zu den Füßen runter und dann mit so einer Uhr auf der Brust, so stand sie dann da oben und ich war nur am Rückwärtsgehen. Okay. Aber ich blieb bei dieser rhythmisch-tänzerischen Gymnastik eigentlich bis Jugendliche.
Lief die auch weiter? Ich meine 37, 39 bis 45?
Ja, das waren Privatschulen.
Krieg. Während des Krieges wurde getanzt.
Und die arbeiteten eigentlich durch. Und in Erfurt gab es eben auch eine Zweigschule von Wiegmann. Die von einer Meisterschülerin von Wiegmann aus Dresden, die ja ihre große Schule in Dresden
hatte. Wir sollten mal kurz für alle, die sich jetzt nicht so auskennen in der Tanzszene, ist das eine Koryphäe, Marie Wiegmann, ist eine große deutsche Tänzerin, Choreografin, die schon in den 20er und 30er Jahren in der Weimarer Republik enorm erfolgreich war, also auch international.
Ja.
Man sagt immer Begründerin des Ausdruckstanzes. Hatte ihre erste Tanzschule, glaube ich, in Dresden eröffnet,
ja,
1920. Und dann gab es Filialen unter anderem in Erfurt.
Ja, in allen größeren Städten in Deutschland gab
und
es eine.
Und auch in New York, habe ich gelesen.
Da hat sie Gastspiele gegeben und da gab es dann auch eine Schule.
Ja,
das heißt, wenn Kinder tanzen wollten, gingen die immer in Wiegmann-Schulen sozusagen.
Mhm.
Ne, weil das die einzigen privaten Schulen waren, wo man eben tanzen lernen konnte. Und eben modernen Tanz.
Als Jugendliche haben Sie auch noch getanzt. Dann gab es ein Ereignis, 1949 wurde die DDR gegründet. Große Euphorie am Anfang bei der Staatsgründung. Dann nahm die Repression ja nach und nach zu. Wie ist es Ihrer Familie ergangen in der DDR? Jetzt hätte ich fast gesagt, Frau Wiegmann, Frau Sehnert.
Ja, es waren wirklich, also auch für mich, Horrorjahre. Nachdem die Grundschule vorbei war. Ne, und man ging ja 8 Jahre in die Grundschule und dann 4 Jahre auf die Oberschule. Und als man so kurz vor dem Abi stand und den Berufswunsch mehr definieren sollte und musste, wollte ich eben auf die Musikhochschule in Weimar, um Musik zu studieren, weil ich hatte auch mich vorbereitet mit Klavierstücken zum Vorspielen und Gesang. Und bekam aber keinen Studienplatz, weil ich eben politisch nicht tragbar oder akzeptabel war. Und
warum waren Sie das nicht?
Also ich war weder bei den jungen Pionieren noch bei der FDJ, war aber in der jungen Gemeinde und die Kirche wurde da sehr stark, hatte sehr starke Repressalien zu befürchten. Meine Eltern kamen auch ins Gefängnis. Wir waren ja ein selbstständiger Handwerkerbetrieb. Wir hatten eine große Bäckerei und Konditorei, eine total angesehene Familie und das beste Geschäft in der Stadt. Und das wollten sie halt gerne enteignen. Und es wurde halt ein Grund gesucht, um das zu machen.
Und Ihre Eltern kamen ins Gefängnis. Wie alt waren Sie da?
Ja, sie wurden angeklagt, gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen zu haben, weil sie Lehrlinge schon um 4, die durften erst ab 6 arbeiten und sie hätten sie permanent ausgebeutet, geschlagen und was weiß ich alles. Wir hatten Spitzel im Betrieb und der hat dann auch falsche Aussagen gemacht. Und dann wurde mein Vater zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt, meine Mutter zum halben Jahr
Wie alt Gefängnis. Waren Sie, Frau Sinnert?
Ich war 16 und blieb allein zu Hause, musste aber auch von der Schule. Weil das einfach, ne, als Kind eines Kapitalistenschweins, wie es dann so schön hieß in der Zeitung, war natürlich auch kein Platz auf einer sozialistischen Oberschule. Naja, dann habe ich da Eingaben gemacht, dass ich das ja ungerecht finde. Ich könnte ja nichts für meine Eltern, ich hätte ja nichts gemacht, ne? Dann kam ich wieder drauf. Aber irgendwie hat mich das dann auch sehr untergezogen. Ich wurde auch krank und musste ins Krankenhaus, kam nochmal in eine Kur und dann wollte ich nicht mehr auf die Schule. Es war dann so zum mündlichen Abi dann. Ne? Das Schriftliche musste ich noch nachschreiben. Das hat schon nicht mehr richtig funktioniert. Und dann stand eben die Frage, ich gehe ja nicht in die Fabrik 2 Jahre für eine Umschulung irgendwie. Und dadurch kam dann die Idee auf, da es mit dem Musikstudium und mit dem Gesang jetzt erstmal nicht geklappt hat, habe ich gedacht, dann gehe ich zu Wiegmann an die Berliner Schule inzwischen. Ja, die war ja von nach dem
Marie
Krieg
Wiegmann, nach West-Berlin,
nach
war
West-Berlin
sie gegangen.
Und ziehe da das Tanzstudium vor und mache dann, weil die Stimme kann ja reifen, da muss man nicht so ganz jung sein, ne, um das zu machen. Und danach mache ich dann den Gesang. Weil meine Idee war natürlich, dass ich als Sängerin mich auch sehr gut bewegen kann, um der Rolle gerecht zu werden. Als Carmen wollte ich unbedingt dann Spanisch tanzen können. Und ich hatte eben immer nur in den Opern die Sänger gesehen, die vorne an der Rampe stehen und ihre Arien schmettern. Ne? Und
Carmen,
das hatte mir
von Bizet,
nicht
ja.
gefallen irgendwie.
Also Sie sind dann von Erfurt, also aus der DDR, damals stand ja die Mauer noch nicht, nach West-Berlin gegangen.
Genau.
Wie alt waren Sie da?
18.
18. Und direkt, Mary Wiegmann hatte in West-Berlin ein eigenes Tanzstudio eröffnet und sind direkt dahin. Und die hat sie auch angenommen.
Ja, da habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht. Die habe ich dann noch heimlich gemacht. Habe mal eine Urlaubsfahrt unterbrochen in Berlin, bin dann dahin gegangen. Und nach einer Weile kriegte ich dann auch die Zusage, dass ich angenommen worden bin. Und dann habe ich das erst meinen Eltern erzählt. Und die waren natürlich sehr sauer. Nicht, dass ich das gemacht habe, sondern dass ich diesen Weg dann doch eingeschlagen habe. Denn die Idee war natürlich auch, das Geschäft zu übernehmen oder so. Ne? Mhm. Die waren nicht davon erfreut, dass ich zum Theater wollte. Ja, und dann bin ich halt in Berlin, wurde dann auch meine zweite Heimat. Da blieb ich ja auch 13 Jahre lang und wurde auch Berliner. Richtig offiziell mit dem Berliner Ausweis und der Aufenthaltsgenehmigung, was man ja alles damals brauchte in Berlin, weil so viele Flüchtlinge ja auch nach Berlin kamen, die durchgeschleust wurden. Die wurden ja alle ziemlich schnell dann weiter nach Westdeutschland geleitet. Ne?
Ja, ja, das weiß man heute gar nicht mehr. Nicht? Es gab gar kein, man konnte sich nicht aussuchen, wo, in welche Stadt man
gehen
wollte.
Nein.
Ne?
Und auch nicht, dass man in Berlin bleiben durfte, ohne besonderen Grund. Dann nach der Tänzerausbildung stand man ja auch als moderner Tänzer erstmal da. Was macht man? Aber man war doch so gut trainiert, also dass ich in mein erstes Engagement nach Gießen, ans Stadttheater Gießen, gehen konnte. Und in Gießen gab es auch eine Zweigstelle von den Notaufnahmeverfahren vom Ausschuss. Und da ich Arbeit hatte und ein Zimmer hatte, musste ich nicht irgendwie durch ein Lager gehen, sondern konnte da zu Anhörungen immer zu diesem Ausschuss gehen mit meinen Unterlagen, ne, und Zeugenaussagen und habe dann die Anerkennung als politischer Flüchtling gekriegt. Und damit konnte ich auch wieder nach Berlin zurück, weil ich da in der Ausbildung war und kriegte also Stipendium,
ja.
Sodass ich dann nach dieser Tänzerausbildung, die habe ich ja 4 Jahre total illegal in Berlin gelebt, ohne Ausweis, ohne alles, ohne, ne? Also bis
okay.
ich diese Anerkennung da hatte. Ne? Und jetzt musste immer arbeiten gehen, weil ich ja keinen Pfennig hatte, keine Verwandten, kein gar nichts da in Berlin. Ne?
Auch schwarz.
Nur Wiegmann. Und jetzt konnte ich mir das eben leisten, auch mich mehr dem Tanz zu widmen und habe an der Schule dann die Pädagogenausbildung noch gemacht.
Ja, zur Tanzpädagogin.
Das waren dann nochmal 2 Jahre, die ich da bezahlt kriegte. Ausbildung für Amateure und Ausbildung für Berufsausbildung. Also ich wurde dann Meisterschülerin auch von Wiegmann irgendwie. Hatte aber also lange Zeit kein Bezug so richtig zum Tanz, muss ich sagen, auch in dieser Ausbildungszeit. Und dachte, dann versuche ich mal beim Schauspiel. Hab dann auch Schauspielunterricht genommen bei so alten Schauspielern, die es ja in Berlin en masse gab, ne? Die alle kein Geld hatten und unterrichteten. Ich hatte auch kein Geld, habe dann eben eingekauft und geputzt und so weiter, ne? Habe mich vorbereitet für die Max-Reinhardt-Schule, habe da vorgesprochen, wurde auch nicht abgewiesen, aber zurückgestellt, weil ich noch zu nah, noch irgendwie zu jung wirkte. Und immer war ich bei Wiegmann. Okay. Und irgendwann hat es mal Klick gemacht und der Tanz ist zu mir gekommen und bei mir geblieben, mein ganzes Leben lang.
Katharine Sinnert ist heute zu Gast im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist freie Tänzerin von Beruf. Sie tritt zum Beispiel bei Tanzfestivals auf und sie ist seit mehreren Jahren sehr gefragt als Schülerin von Mary Wiegmann, über die wir gerade gesprochen haben. Frau Sinnert, Sie gehören wahrscheinlich ja zu den gar nicht mehr so vielen Menschen, die wirklich sie jahrelang die Frau Wiegmann erlebt haben und als Lehrerin. Was halten Sie denn, können Sie das einer Laien wie mir jetzt erklären, für bewahrenswert an deren Arbeit?
Ja, natürlich. Wir bewahren ja nicht ihre Arbeit. Sie steckt in unserer jetzigen Arbeit ja als Basis drin, weil sie die Grundlagen gelegt hat, auch für den heutigen zeitgenössischen Tanz. Er hat zwar das Gefühl, er erfindet sich neu, aber alles war schon mal da. Denn die Zeit, man sagt immer die goldenen 20er Jahre, aber es fing ja schon 1910 an. Das war ja dann schon eine Blüte nach dem Ersten Weltkrieg. Aber dieser Umgang mit Bewegung und dieses Entwickeln von Bewegungssequenzen, das hat sie alles, das waren ihre Prinzipien, womit sich der Tanz sozusagen identifiziert hat. Auch als Gegensatz zu den überkommenen Formen. Der Tanz hatte ja ein gewisses Schönheitsideal, ne? Also leicht und weiblich und nett. Und jetzt wurde eben gestampft und gesprungen und war etwas wild. Und also wenn nötig, konnte natürlich auch andere Stimmungen umsetzen.
Es gibt ja, Ernst Ludwig Kirchner hat sie ja gemalt und ich glaube, es ist dieser berühmte Hexentanz.
Das war der Hexentanz. Ja. Aber dadurch entstand natürlich dieser seltsame Begriff Ausdruckstanz, der sich ja völlig selbstständig über alles dann gebreitet hat und ein völlig falsches Bild erzeugt hat, weil es immer nur darum ging, die tanzen ja nur ihren Ausdruck, also ihre Gefühle. Ja? Da spielt Technik und sowas überhaupt keine Rolle. Und das war aber so die erste Forderung, dass der Körper als Instrument so aufgebaut wird, dass er eben diese inneren Stimmungen total hundertprozentig wiedergeben kann. Diese Ambivalenz zwischen außen und innen, dass diese zu einer Einheit wird, ne? Und dass man nicht nur äußerlich auf schöne Formen zeigt und sich macht und darstellt. Das Ego spielte überhaupt keine Rolle, sondern man hat auf den Körper gehört und versucht, dem zu folgen. Und nicht umgekehrt, dass man sich was ausgedacht hat und der Körper soll das jetzt mal ganz bitte schön machen.
Ne? Ja, irgendwie ja. So. Sondern es kommt aus dem Körper heraus.
Es kommt aus dem Körper heraus. Kazuo Ono war ein sehr alter japanischer Tänzer, der auch erst mit 70 überhaupt international bekannt wurde. Und der hat auch gesagt, bewege nicht deinen Körper, bewege deinen Geist und der Körper wird dir folgen. Mhm. Und selbst Schiller, der ja nun auch uns sehr bekannt ist, ne, hat gesagt, der Geist baut sich seinen Körper auf. Ne?
Der Körper als Instrument, haben Sie gesagt, Frau Sinnert. Und dann steht man dumm da als Tänzerin, wenn das Instrument nicht funktioniert. Sie hatten einen schweren Unfall und konnten nicht mehr tanzen. Was war da passiert?
Der war 72, dieser Unfall. Das war passiert, dass ich eine Treppe runtergefallen bin. Also gestürzt bin an einer sehr steilen, sehr engen Stiege, wo ich mich dann ein paar Mal überschlagen habe und dann auch natürlich entsprechend verdreht habe. Und da war ein Lendenwirbel, war die Bandscheibe gerissen und die Knochen lagen halt aufeinander. Und dann war ich so ein bisschen einseitig gelähmt, also bis zum Fuß runter. Und damals in den 70er Jahren war eben eine Wirbelsäulenoperation noch wirklich nicht sehr gang und gäbe. Nee. Und an dieser Stelle eben hieß es dann auf dem Querschnittskanal und so weiter. Und dann, um Gottes Willen, ne? Also kam dann in Essen eben gleich ins Krankenhaus, die eben aber auch nicht operieren konnten, sondern so eine Art Reha gemacht haben damals noch. Da war ich einen Monat im Krankenhaus. Damals wurde das dann eben alles im Krankenhaus auch abgewickelt, ne? Und mit Elektroschocks hat man dann so nach einem Monat zumindest wieder das Bein so als bisschen reaktionsfähig gemacht, aber ohne Kraft. Und dann habe ich eben Spitze trainiert, um das Bein wieder zu stärken. Ne?
Aber Sie waren ja hauptberuflich Tänzerin. Was haben Sie denn dann gemacht? Sie konnten ja nicht tanzen.
Ich war Probenassistenz. Also ich konnte ja auch im Sitzen unterrichten.
Sie haben unterrichtet.
Ne? Mhm. Und habe die Proben gemacht für die Stücke, die Pina einstudiert hat.
Pina Bausch.
Pina Bausch.
Sie waren,
ne,
bei Pina Bausch, ja, in, ne, Essen an der Volkshochschule.
Genau. So. Das war ja vor ihrer Wuppertaler Zeit. Ne? Sie ging dann nach Wuppertal und ich bin dann nach Frankfurt, habe ich eine Stelle bekommen in einer Schule als Lehrerin, weil ich als Lehrerin eben weitermachen konnte, weil ich im Sitzen auch unterrichten konnte. Das hatte ich in Paris schon bei einer klassischen Prima Ballerina mit 90 gesehen, wie sie auf ihrem Stuhl ihre Angaben gemacht hatte. Mhm. Und dachte, ja, das geht doch. Und das war auch eine sehr gute Schulung, weil ich da gelernt habe, Bewegungen so genau zu erklären, dass die Schüler immer wussten, wie sie was zu machen hatten und auch die Korrekturen immer so auf dem Punkt waren, dass sie das verstehen konnten. Also war es auch wieder was Positives eigentlich.
Ja. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie wieder auf die Beine gekommen sind?
Das hat ziemlich lange gedauert, so 6 Jahre, sieben Jahre.
Aber das muss Sie doch auch psychisch sehr belastet haben, oder?
Ja, ich war eben permanent in Behandlung mit Massagen und so, ne? Ja, war immer einfach eine schwache Stelle, die auch immer schmerzte.
Aber und hatten Sie die Hoffnung schon aufgegeben? Hatten Sie sich damit abgefunden, dass Sie jetzt nur noch als Lehrerin arbeiten würden und nicht mehr selbst als Tänzerin?
Naja, ich habe ja dann eine Gruppe gegründet und habe für die Choreografien gemacht. Also ich war immer noch mit der Tanzszene verbunden, ne? Hatte dann auch eine Residenz am Theater am Turm in Frankfurt. Also ich war nicht out of dance. Okay. Und dann wurde es ja auch immer besser. Dann übernahm ich schon wieder kleinere Rollen in meinen eigenen Gruppen. Und so entwickelte sich das einfach wieder zum Positiven. Und irgendwann war es eben so, dass ich nicht mehr eine Gruppe haben konnte. In Frankfurt habe ich aufgehört, weil da hatte ich keinen Probenraum und war auf der Suche. Und in Frankfurt konnte ich nichts finden. Und in Köln wurde mir eine Fabriketage angeboten, weil Freunde das Haus irgendwie besetzten. Und da dachte ich, wunderbar, da habe ich einen Probenraum und kann mit meiner Gruppe da immer proben. Die war aber in Frankfurt, also war ein Hin und Her auch nicht möglich. Und dadurch habe ich mich dann selbstständig gemacht in meiner Etage.
Das war dann Aufführungsraum, Unterrichtsraum, nach 25 Jahren wieder geschlossen. Warum?
Weil das Haus verkauft wurde und eine Immobilienfirma das dann in Eigentumsgeschichten umgewandelt hat und die Miete so hoch wurde, dass man das nicht mehr bezahlen konnte.
Ne? Okay. Auch mit 88 Jahren unterrichtet Katharine Sehnert weiterhin Tanz, zum Beispiel aktuell als Dozentin an der Sporthochschule Köln. Wie reagieren denn eigentlich diese 60 Jahre jüngeren Schülerinnen und Schüler auf Sie?
Also eigentlich immer positiv, wenn wir bei der Arbeit sind, habe ich festgestellt. Vorher gibt es immer mal so Irritationen. Vielleicht ist Ihnen der Name Mayra Wiegmann bekannt, vielleicht aber auch manchen nicht. Und wie gesagt, sie verbinden das immer mit Ausdruckstanz. Und immer sehe ich sofort gespreizte Hände und irgendwelche Bewegungen.
So Posen, meinst du?
Posen, die mich immer etwas irritieren. Aber wenn es dann ans Arbeiten geht und sie mit Bewegungen konfrontiert werden, stelle ich immer wieder fest, dass es sie anspricht und dass sie manchmal erstaunt sind über die Qualität oder über die Art der Bewegung. Weil sie zum Teil auch Schwierigkeiten damit haben, die umzusetzen. Und dann stelle ich dann fest, dass sie manchmal gar nicht wissen, was sie mit ihren Füßen tun. Dass es plötzlich immer ein gestreckter Fuß ist, wo es eigentlich mal eine ganze Fußsohle sein sollte, um Bodenkontakt zu haben. Und kein Gefühl für Hände. Also die Details werden nicht mehr unterrichtet. Oder Differenzierung im Energielevel, das sehe ich auch bei Aufführungen. Der ganze Körper ist immer total energetisch aufgewirbelt und alles perfektioniert. Aber es ist nicht mal irgendwie eine Fermate drin oder ein Verlangsamen oder dann wieder loslegen.
Spannung, also, Entspannung.
Ja, also dass man damit nicht mehr so gut umgehen kann, entweder so oder so, ne?
Ich habe auch so ein bisschen, ich weiß, dass Sie irgendwie das nicht so wichtig halten, das mit dem Alter, aber ich habe auch deswegen so gefragt, wie die jungen Studierenden auf Sie reagieren, weil Sie ja sicher auch an der Sporthochschule auch eine Ausnahme sind als Dozentin für Tanz, die ja auch, es gibt so ein kleines Video, die dann ja auch die Bewegung vormacht. Und man muss ja sagen, dass die meisten Tänzerkarrieren ja in den 30er Jahren enden, weil Tanz ja auch ein Hochleistungssport ist und sie widersetzen sich dem einfach. Ich habe mich so gefragt, woher sie diese Courage dafür nehmen, diese so Unverfrorenheit zu sagen, gilt für mich nicht, mach weiter.
Also mit dem Alter, das fängt eigentlich schon ziemlich früh an, wenn man eben auch gegenübersetzt Ballett und modern, dann war es wirklich so, dass die Balletttänzer alle um die 30 als zu alt galten und ihr Körper auch vielleicht diesen Anforderungen nicht mehr genügen konnte. Bei modernen Tänzer war es immer, die haben auch später angefangen mit der Ausbildung und wurden ja alle geschult, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Das heißt, sie waren alle generell schon älter, als sie noch in der Ausbildung waren. Und der Unterricht oder überhaupt die Art des Tanzes war nicht so gelenkverschleißend wie beim klassischen Ballett mit der Auswärtsdrehung und. Ne? Und deshalb hat man sich viel länger, weil man so auf den natürlichen Bewegungsformen aufgebaut hat. Also es war die Basis eigentlich und man war, heute würde man sagen, biomäßig. Vielleicht. Aber es war immer mehr die natürlichen Bewegungen, die man gemacht hat, in allen ihrer Perfektion und Varianten. Und
deswegen leidet der Körper
da. Der leidet nicht so sehr darunter. Er bleibt eben relativ, also es gibt nicht so gravierende Knieverletzungen, natürlich auch. Ne? Ja. Man muss nur sich falsch bewegt haben. Aber ich muss auch sagen, und dafür bin ich meinen Eltern eigentlich sehr dankbar, dass ich sehr gute Gene mitbekommen habe und auch eine gewisse Zähigkeit. Das heißt, natürlich wird man auch von Krankheiten überfallen, aber es war nie so, dass die mich irgendwie, ich habe immer gedacht, wollen wir mal sehen, wo die Grenze ist.
Irgendwie. Wer stärker ist. Die Krankheit oder ich. Ja, also ein jung gebliebener Körper, ein jung gebliebener Geist. Sie machen auch bei Performances mit. Und es gibt eine, die mir jedes Mal weiche Knie macht, wenn ich nur davon lese. Es gibt aber auch Bilder, ganz schlimm. Die heißt X-mal Mensch-Stuhl von Angie Hiesel und Roland Kaiser. Also da wird ein Stuhl an die Außenwand eines Hauses, ich weiß gar nicht wie, angebracht, genagelt, geschraubt, verdübelt, so ungefähr Höhe zweites Stockwerk, das ist so 7 bis 9 Meter. Und dann sitzen sie da ganz cool auf diesem Stuhl, also Außenwand eines Hauses, und essen Hähnchen oder nähen, also ohne irgendeine Sicherung. Und das mit weit über 80, das ist schon irgendwie, ich hätte es mit 20 nicht gemacht. Was ist das für eine Performance?
Das war auch nicht das Thema mit 20, denn es ging darum, wie... wie Senioren oder Rentner sozusagen zu Hause ihren täglichen Beschäftigungen nachgehen. Eben alleine zu Hause auch sitzen irgendwie und dann eben ihre Sachen machen.
Und das wird dann außen eben.
Und das war eine Installation, hatte ja nichts mit einer Darstellung zu tun. Es war eine Installation, dass man dann die, ich weiß nicht, vereinsamten Menschen vielleicht dann da an die Hauswand gedübelt hat.
Wie lange sitzen Sie dann?
Eine Stunde. Und geht seiner Beschäftigung nach. Und die Beschäftigung konnte man sich dann selber aussuchen. Und es war ja immer ein bisschen kompliziert, weil die Leute immer mit einem reden wollten oder ins Gespräch kommen wollten, ne, was man da macht und warum und weshalb, wieso. Und das war eben untersagt. Ne? Also man durfte darauf nicht eingehen und war eben sozusagen ein Objekt.
Aber so bei Performances machen Sie auch so öfter mit?
Ja, also soweit das meinen Möglichkeiten entspricht.
Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Möglichkeiten.
Denn das letzte war jetzt ja im vorigen Sommer Dressing the City in Köln. War ja auch eine Straßenperformance von Angie Hiesel und Roland Kaiser, ne? Wo wir Objekte im städtischen Raum, also Laternenpfähle und Fahrradständer und was weiß ich alles, mit denen in Verbindung traten und damit auch verbunden waren, sodass wir uns nicht weiter bewegen konnten. Sondern
ja, Sie haben so um so einen Laternenpfahl so.
Ich hatte einen Laternenpfahl, ja nicht nur. Ich hatte auch mal eine Leine mit vielen Blusen drauf, die ich mir dann nacheinander anziehen musste und so weiter und wieder auswickeln musste. Und das war dann so auf der Haupteinkaufsstraße in Köln am Samstagnachmittag. Es war auch ein Fußballspiel, also es war reger Betrieb. Und das ist dann immer lustig. Also manche waren sehr hilfs- und wollten unbedingt einen Notarzt fragen, weil sie dachten, mir geht's schlecht, wenn ich da an der Laterne hänge in meiner Jacke und mich nicht bewegen kann irgendwie so.
Verstehe. Also die Jacke war um die Laterne rum.
Auch, ja, mit mir. Na, also Ich hatte die an und um die Laterne auch noch rum.
Also die vielseitige Künstlerin. Katharine Sehnert, wir haben jetzt gesprochen über Tanz und Tanz und Tanz. Was gibt es denn sonst noch in Ihrem Leben? Gibt es noch etwas anderes außer Tanz? Oder ist der Tanz Ihr Leben?
Ja, ich glaube schon. Also zumindest richtet sich alles so ein bisschen danach aus, was möglich ist. Ich habe natürlich auch noch andere Interessen. Aber eigentlich ist das vorrangig, der Tanz. Selbst wenn ich nicht tanze, aber wie ich im Leben bin, wie ich das wahrnehme und so, das ist einfach durch den Tanz so geschult, dass ich da einfach anders mit umgehe, mit meiner Umgebung oder in Situationen, in denen ich mich befinde. Denn es geht ja immer auf und ab. Also es ist ja wirklich wie ein Fluss, der immer weitergeht, ne? Mit Tsunamis oder nicht. Und also insofern würde ich schon sagen, dass ich durch den Tanz sehr geprägt worden bin.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Sehnert.
Ich danke Ihnen.